Guten Morgen allerseits, meine Herren, es scheinen keine Damen da zu sein. Mein Name ist Wolfram Lüthardt, ich bin der Sessionleiter heute und ich möchte vielleicht, bevor wir dann loslegen mit dem ersten Vortrag, noch ganz schnell ein bisschen die Regeln bekannt geben. Wir machen ja einen Audio-Stream und dann wäre es einfach gut, wenn Sie eine Frage stellen, dann bevor Sie die Frage in den Raum reinrufen, schnell warten, bis das Mikrofon kommt und dann haben wir das alles schön aufgezeichnet. Und der Martin kann dann da auch entsprechend darauf antworten. Ich freue mich sehr, Martin Fiedler heute als ersten Vortrag begrüßen zu dürfen. KMS, UXA, DAM, OMG, WTF, BBQ. Das Einzige, was mir was sagt, ist BBQ. Ja. Aber vielleicht weniger mit Linux-Grafik zu tun. Aber ich bin sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast.
Ja, das mit dem BBQ ist auch eher ein Gag. Das bezieht sich einfach darauf, dass man so, mit so vielen Begriffen und teilweise Abkürzungen da zu tun hat, wenn man sich mit dem Thema mal auseinandersetzt. Und ich wollte einfach mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Erstmal zu mir. Ich bin, mein Name ist Martin Fiedler. Ich arbeite bei Dreamchip Technologies. Das ist eine kleine Ingenieurdienstleistungsfirma in der Nähe von Hannover. Wir machen sowohl Chip-Design und FPGA-Design, aber auch Embedded-Software. Und beziehen uns da im Prinzip von der Applikation her auf alles, was mit Pixeln zu tun hat. Video, Grafik und so weiter. Und deswegen kam das auch ganz gut zu Passe, dass ich dann hier diesen Vortrag halte. Es ist recht viel Material. Es sind sehr viele Themen, die jetzt kommen werden. Wir werden erstmal die Framebuffer besprechen, das X-Window System, OpenGL, DRI, KMS. Kommt alles dazu, was das bedeutet. Also, auch nicht wundern, die Folien sind sehr voll. Da steht sehr viel Text drauf. Das liegt darin, dass die auch in erster Linie so ein bisschen als Referenzmaterial zum nachher mal durchstöbern gedacht sind. Am Ende gibt es dann auch einen Link, wo man sich die Folien mal runterladen kann, um sie nochmal selber anzuschauen. Und ich werde auch versuchen, dass man die dann über die Webseite der Linux-Tage auch erreichen kann. Also steigen wir einfach direkt mal ein. Und zwar mit der guten alten Zeit. Damals, als Linus Torvalds 1991 den Linux-Kernel geschrieben hat, da war es ganz einfach, da hat der Linux-Konsolentreiber direkt die VGA-Hardware angesteuert und da war damit glücklich. Ne? Textmodus, ganz einfach, musste man nicht viel beachten. Wenn eine Applikation Grafik machen wollte, hat sie Folgendes getan, sie hat einfach die Grafik-Hardware übernommen, hat da ihre Sachen eingestellt, die sie haben wollte, hat ihre Grafiken gezeichnet und wenn sie sich beendet hat, hat sie dafür gesorgt, dass der Linux-Kernel seinen Textmodus, in dem er gestartet ist, wiederkriegt. Das ist im Prinzip heute noch so, vom Ablauf her. Natürlich war das ein bisschen doof, weil es gibt jede Menge Grafikkarten, wie jeder weiß, und natürlich damals, zu der Zeit, als das losging, musste man immer seinen eigenen Treiber mitbringen in seiner Applikation. War natürlich auf Dauer umständlich, deswegen gab es dann bald erste Libraries, die sich gekümmert haben, das zu abstrahieren. Ja, aber gut, das ist alles graue Vorzeit. Ein bisschen später kam dann das erste, sagen wir mal, Framework, um so ein bisschen Grafik zu machen. Gar nicht mal unbedingt, weil man Grafik wollte, sondern einfach, weil man Grafik machen musste. Auf dem PC gibt es den Textmodus, ne, da fühlt sich die Linux-Konsole schon ganz wohl, aber auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel dem Mac, gibt es einfach keinen Textmodus. Da muss man, wenn man irgendwie auch nur Text auf den Bildschirm bringt, Pixelgrafik zeichnen. Also hat man quasi notgedrungen dieses Framebuffer-Interface definiert. Und das funktioniert so, dass es halt einen Treiber gibt im Kernel, der nach oben hin ein generisches Interface bereitstellt, dieses Framebuffer-Interface. Und darauf kann entweder eine grafische Anwendung direkt aufsetzen, dass sie halt dieses Interface benutzt, um dann ihre Grafik zu zeichnen. Oder es läuft darauf die Linux-Terminal-Emulation mit so einem Zwischentreiber, fbcon, der emuliert eine Textkonsole. Der sorgt dann halt dafür, dass dann statt Buchstaben schöne Bitmap-Fonts drauf gemalt werden auf dem Bildschirm. Der Pinguin oben links in der Ecke beim Booten, der kommt auch von dort. Und nach oben hin stellt dann die Linux-Konsole halt das gute alte DevTTY1 zur Verfügung, wo eine Konsolenanwendung drauf arbeiten kann. Die Framebuffer-Treiber, da gibt es verschiedene, halt für jede Hardware ein. Es gibt allerdings auch einen Hardware-unabhängigen, zum Beispiel dieser VESA-FB, der benutzt einfach das BIOS der Grafikkarte mit auf PC-Systemen. Und deswegen ist der eigentlich auf allen Systemen erstmal der aktiv ist. Ja gut, auch nicht weiter spannend. Jetzt das System, was man heutzutage im Prinzip benutzt, wenn man Grafik hat auf seinem Linux-Rechner, ist das X-Window-System. Das heißt X-Window, nicht X-Windows oder so, sondern X-Window. Das ist eigentlich das Standard-Grafik- oder das Standard-UI-Framework auf Unix-Derivaten. Und es ist ein richtiges Client-Server-System. meine Anwendung ist ein sogenannter X-Client, das Programm, der Firefox oder wer auch immer. Und auf der anderen Seite habe ich einen X-Server. Der enthält dann wirklich Treiber für Eingabegeräte, Treiber für Anzeigegeräte und kümmert sich darum, Ein- und Ausgabe abzuwickeln. Die Kommunikation zwischen diesen beiden, Client und Server, das ist nicht etwa so, dass der Server eine Library ist, sondern es ist so, dass die direkt über ein richtiges Netzwerkprotokoll miteinander kommunizieren. Das kann TCP/IP sein, das können, wenn es lokal läuft, Unix Domain Sockets sein, aber es ist auf jeden Fall wirklich, dass da Daten serialisiert irgendwie durchgeschoben werden. Und deswegen ist dieses Protokoll auch netzwerktransparent. Das kennt man ja, mit X-Forwarding kann man von einem Rechner halt eine Applikation starten und auf der anderen wird sie angezeigt. Oder man kann sie von einem anderen aus steuern. Der Name dieses Protokolls, was hier gesprochen wird, das ist dann dieses eigentliche X11. Das ist halt das X-Protokoll in Version 11. Und was man auch noch wissen sollte, dieser X-Server, der ist nicht einfach nur ein Ding zum Grafikzeichnen, sondern der verwaltet selbst schon eine Fensterhierarchie. Da gibt es das sogenannte Root-Window, das ist im Prinzip der gesamte sichtbare Teil des Bildschirms. Dann gibt es Top-Level-Windows, das sind im Prinzip Applikationsfenster, mein Terminal-Fenster, mein Firefox-Fenster und so weiter. Und es gibt Sub-Windows, das sind dann einzelne Steuerelemente, werden traditionellerweise, heutzutage weniger, aber traditionellerweise als eigene Unterfenster innerhalb von Fenstern abgebildet, die der X-Server auch als solche verwaltet. Ist heutzutage ein bisschen aus der Mode gekommen, weil alle Applikationen ihr ganzes User-Interface selber zeichnen, aber damals spielte das eine Rolle. Ja, dieses X11-Protokoll ist relativ komplex, keiner benutzt das direkt, praktisch keiner benutzt das direkt. Man hat eigentlich immer eine Library dazwischen, das ist nämlich die sogenannte Xlib oder die neuere Variante davon XCB, X11C-Bindings. Und selbst wenn ich jetzt so ein modernes Toolkit benutze, wie GTK oder Qt, was dann die Knöpfe für mich zeichnet, setzen die eigentlich alle indirekt auf diesen Xlib oder XCB-Libraries auf. Einen speziellen Client gibt es noch, der hat einen Sonderstatus, nämlich der Window Manager. Von sich aus kann ich in X zwar Fenster verwalten, aber ich kann sie nicht verschieben und nichts dergleichen tun. Ich würde einfach leere Fenster kriegen, ohne Fensterrahmen und alles. Erst der Window Manager kümmert sich darum, sich mit dem X-Server so in Verbindung zu setzen, dass er andere Fenster verwaltet und dass er Dekorationen, also die Fenster, die Titelleisten, die Rahmen um die Fenster herum zeichnet und mir es ermöglicht, die zu vergrößern, zu verkleinern, verschieben etc. Ja, auf Serverseite muss man wissen, da gibt es eine Zweiteilung. Und zwar gibt es einen generischen Teil, Device Independent X, der macht halt diese ganze Fensterverwaltung etc. Und es gibt einen hardwareabhängigen Teil, DDX, Device Dependent X. Das ist halt wirklich der Teil, wo dann die Treiber drin leben. Heutzutage, bei dem, was man heutzutage typischerweise als X-Server benutzt, das ist der X.org-Server, der früher aus X386 hervorgegangen ist. Da ist es sogar so, dass dieser DDX-Teil modular aufgebaut ist. Also das sind wirklich alles kleine Shared Libraries, die dann halt für jede, meinetwegen für die Intel-Grafikkarte dazugeladen werden und für mein Touchpad dazugeladen werden. Das ist also nicht so, früher waren die monolithisch und jetzt ist es halt eher modular. Das X-Protokoll selbst, das ist auch immer modular, so in einer gewissen Weise, nämlich dass man es mit Extensions, mit sogenannten Extensions erweitern kann. Das sind halt Erweiterungen des X11-Protokolls, um weitere Funktionalität zur Verfügung zu stellen. Die bekanntesten Beispiele sind XV, das ist beschleunigte Anzeige von Videos, GLX, OpenGL unter X, dazu gleich mehr, Xinerama für Multimonitor-Support, XR&R, Resize and Rotate, damit man ohne den X-Server neu zu starten den Grafikmodus wechseln kann. Das ging nämlich früher auch nicht. Und X-Render, das ist im Prinzip eine neue Methode, 2D-Grafik mit dem X-Server zu zeichnen. Früher konnte der X-Server im Prinzip nur einfache, nicht anti-aliaste Linien zeichnen und vielleicht mal ein paar Blöcke ausfüllen. Und mit X-Render ist es möglich, da ein bisschen Alpha-Blending zu machen, Anti-Aliasing und so weiter. Also im Prinzip alles, was man heutzutage in einem modernen Desktop sieht auf dem Bildschirm, wird eigentlich mittels X-Render gezeichnet inzwischen. Und ja, genau. Die Grafikchips haben im Prinzip alle irgendwelche Hardware-Beschleunigungsfunktionen, die natürlich auch sinnvollerweise genutzt werden wollen. Dafür gibt es mehrere Interfaces, mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Die älteste davon ist XAA. Das war damals so, um mal diese einfachen, wie gesagt, Linien und Blöcke zeichnen, da irgendwie zu beschleunigen. Ist heutzutage eigentlich ungebräuchlich. Heutzutage benutzt man eher EXA, das ist etwas neuer und zielt darauf ab, dieses X-Render-Subprotokoll zu beschleunigen. Von Intel gibt es noch ein paar Spezialitäten, nämlich die UXA, Unified Memory Acceleration Architecture, und SNA, Sandy Bridge New Acceleration. Das sind Intel-spezifische Sachen, die noch ein bisschen schneller sind als das klassische EXA, aber sich irgendwie auf andere Hardware nicht durchgesetzt haben, obwohl zumindest UXA das theoretisch hergeben würde. Und ganz neu als 2D-Grafikbeschleunigungsbibliothek ist Glamour. Da hat man sich gesagt, okay, hardwareabhängige Sachen machen wir gar nicht mehr, wir benutzen einfach OpenGL. Das ist zwar eigentlich für 3D gedacht, kann aber natürlich genauso gut 2D machen und beschleunigen unsere 2D-Grafik damit. Ja, ich habe ja gerade schon angesagt, OpenGL, was ist das überhaupt? Hat man hoffentlich schon mal gehört, kennt man vielleicht, das ist eigentlich das Standard-API für 3D-Grafik. Das ist ein Industriestandard. Wird von der Kronos Group, so einem Industriekonsortium, wo alle wesentlichen Hersteller drin sind, verwaltet und weiterentwickelt. Und was OpenGL eigentlich kann, ist Dreiecke zeichnen. Und das war's. Mit OpenGL kann man Dreiecke zeichnen, und zwar mit Texturen, also Bildern überziehen. Ja, und das, eigentlich war's das schon. Mehr geht da gar nicht mit, aber damit kann man halt alles andere im Wesentlichen erledigen. Es gibt da einen Ableger davon, nämlich OpenGL ES for Embedded Systems. Das ist im Prinzip, kann man sagen, eine Teilmenge von OpenGL, so weitestgehend kompatibel, nicht ganz, aber so halbwegs. Und seit Version 2.0 von OpenGL und OpenGL ES gibt es die Möglichkeit, sogenannte Shader zu programmieren. Das sind wirklich kleine Programme, die direkt auf der GPU laufen, die sich darum kümmern, halt nicht einfach nur ein Dreieck zu nehmen mit einer Textur drauf, sondern auch auf kreative Weise im Prinzip mit den Pixeldaten rumzurechnen. Das Ganze programmiert man in einer C-ähnlichen Sprache, GLSL, wo ein Compiler dafür wirklich im OpenGL-Treiber zur Laufzeit zur Verfügung steht. Bei OpenGL gibt es auch so einen Extension-Mechanismus, der ganz wichtig ist, um neuere Funktionen von Grafikchips halt zur Verfügung zu stellen. Weil, bevor die nächste OpenGL-Version rauskommt, die dann diese Sachen alle schon enthält, kann man das halt mit Extensions erledigen. Ja, und OpenGL nackt ist erstmal nicht besonders hilfreich, weil ich muss ja auch irgendwie, man braucht irgendwie auch eine Anbindung an das jeweilige Fenstersystem, damit ich OpenGL sagen kann, okay, pass mal auf, hier ist mein Fenster, da möchte ich jetzt reinzeichnen. Dazu braucht man GLX für X-Window. Da gibt es auch direkte Äquivalente, die vom API auch sehr ähnlich sind für Windows, das heißt dann WGL, auf Mac gibt es AGL, ja, und bald gibt es für alle EGL, das kommt ursprünglich aus der Embedded-Ecke, aber inzwischen ist abzusehen, dass das irgendwann auch die ganzen anderen alten Sachen da ablöst, weil es eigentlich alles kann, was man braucht. Es gibt zwei Arten und Weisen, wie man unser X11 mit OpenGL zeichnen kann. Und zwar entweder durch den X-Server hindurch. GLX, haben wir ja gesagt, ist ein Unterprotokoll vom X11-Protokoll. Und damit kann ich natürlich auch meine OpenGL-Kommandos in den X-Server schicken, und der kümmert sich dann darum, das Ganze mit OpenGL zu zeichnen. Kann man machen, ist natürlich langsam, weil zum einen würde ich alle OpenGL-Befehle, die ich ausführe, erstmal irgendwie serialisieren, damit die dann über diese Verbindung übertragen werden können. Und zum anderen war es früher damit gar nicht möglich, hardwarebeschleunigt zu zeichnen. Inzwischen geht das, aber damals ging es einfach nicht, weil der X-Server gar nicht OpenGL verwenden konnte direkt. Was man eigentlich möchte, ist Direct Rendering. Da benutzt man GLX zwar auch, aber nur, um halt den X-Server zu sagen, hey, ich möchte mal bitte hier OpenGL benutzen. Die eigentlichen Zeichenbefehle, die werden direkt bei der OpenGL-Library libgl.so abgeliefert als direkte Funktionsaufrufe. Und das ist natürlich deutlich effizienter und schneller als die andere Variante. Ja, klappt leider nicht. Ja, haben wir gesagt, okay, OpenGL, diese OpenGL-Library wird benutzt zum Zeichnen. Gibt es zwei Möglichkeiten, wo die herkommen kann. Das ist entweder wirklich eine Implementation von AMD oder NVIDIA, wenn man den proprietären Treiber benutzt, oder es ist Open Source. In dem Fall ist es eigentlich immer die sogenannte Mesa-Bibliothek. Das ist eine Open Source-Implementierung von OpenGL. Damals, als das losging, konnte die gerade mal Software-Rendering. Inzwischen ist es eigentlich das Framework und die Grundlage für eigentlich alle OpenGL-Treiber, die es so im Open-Source-Umfeld gibt. Und eine etwas neuere, ja, Variante davon kann man nicht sagen, ein etwas neueres Framework eigentlich zur Implementierung von solchen Treibern ist dieses Gallium 3D. Das ist, das benutzt Teile von Mesa, es wird sogar im selben Source-Tree gepflegt, so halbwegs. Es kann nicht nur, obwohl der Name Gallium 3D lautet, kümmert sich nicht nur um 3D-Grafik, sondern auch um Compute-Anwendungen, komme ich gleich noch dazu, und Videodekodierung und dergleichen. Also alles, was im Prinzip so eine Grafikkarte beschleunigen kann, wird von Gallium 3D abgedeckt. Und es ist konzeptionell relativ sauber aufgebaut. Da gibt es zum einen einen State Tracker. Das ist das Stück Code, hardwareunabhängig, was ein API implementiert. Zum Beispiel OpenGL, da übernimmt das Mesa. Dann gibt es einen State Tracker für OpenCL oder einen für verschiedene Videostandards. Oder zum Beispiel ist das eine irgendwelche Entwicklung für Direct 3D, um unter Wein laufende Spiele zum Beispiel sehr schnell direkt in das Grafiksystem reinzubringen, ohne Umwege über OpenGL. Dann gibt es einen WinSys-Driver, das ist im Prinzip diese GLX- oder EGL-Schicht, die da halt die Kommunikation mit dem Fenstersystem regelt. Und die eigentliche Magie passiert im Pipe-Driver, das ist nämlich das Hardware-Backend für eine konkrete GPU. Intern benutzt dieses Scalium 3D eine eigene Shader-Sprache sozusagen, TGSI, Tungsten Graphics Shader Infrastructure. Tungsten Graphics, weil das die Firma war, die das ursprünglich mal entwickelt hat. Und in einigen Backends, also in einigen dieser Pipe-Driver, wird außerdem noch LLVM benutzt, um sehr effizienten Maschinencode generieren zu können für die einzelnen Grafikchips. Also insgesamt sieht das dann so aus, dass man sich vier Möglichkeiten vorstellen kann, wie so ein Treiber-Stack im Prinzip aussieht, wenn ich jetzt mal rein von OpenGL ausgehe. Die eine Variante, die einfachste ist die, ich habe meine Anwendung, die ruft den OpenGL-Treiber auf und dann ist da irgendwie ein riesengroßer Blob vom Hersteller, der irgendwie dafür sorgt, da kommt OpenGL raus, OpenGL rein und unten kommen irgendwelche konkreten Registerzugriffe und was weiß ich was für die GPU raus. Nächste Variante ist die, dass ich halt meinen Open-Source-Treiber habe. Also die OpenGL-Library ist Mesa und die enthält ein hardware-spezifisches Backend, um man halt auf der konkreten Hardware was zu zeichnen. Das ist das typische Modell bei Intel zum Beispiel. Die nächste Variante ist die, ich habe Mesa, aber Mesa selber macht im Prinzip gar nicht so viel selbst. Im Endeffekt ist da nur der Gallium 3D State Tracker drin, der dann das Ganze über Gallium 3D weiterleitet und dort in dem eigentlichen Pipe-Driver dann die Hardware angesteuert wird. Ja, und die ausgefuchsteste Variante ist dann die, wenn dann der Pipe-Driver selbst sich entscheidet, noch mit so einer kleinen Zwischenschicht, Gallium, das Ganze in LLVM zu übersetzen, um dann den LLVM-Compiler zu benutzen, um da den Maschinencode für die GPU zu generieren, damit die ihre Shader ausführen kann. Und alle vier von diesen Sachen sind in Verwendung. Ja, ich habe vorhin schon mal erwähnt, GPUs können nicht nur Grafik. Im Prinzip, was die ja sind, das sind ja Hunderte bis Tausende von relativ effizienten Floating-Point-Rechenwerken. Und es wäre irgendwie schade, wenn man die nur für Spiele benutzen würde oder für 3D-Grafik. Man kann damit natürlich auch ganz andere Sachen machen. Und das ist dann halt der Name GPGPU, der sich dafür durchgesetzt hat, oder Compute-Anwendungen, das ist so der neuere Duktus dafür. Da gibt es auch ein Standard-API, auch von der Kronos Group, das heißt OpenCL. Sieht ähnlich aus wie bei OpenGL da, was Linux angeht. Da gibt es entweder einen kompletten Treiber vom Hersteller oder man geht halt durch die ganzen Mesa- und Gallium 3D-Schichten durch. Da gibt es für Gallium 3D einen State-Tracker, der heißt Clover. Ist noch nicht ganz fertig. Für Intel-GPUs, das ist also irgendwie ein bisschen anders. Gibt es eine eigene Implementation von OpenCL. Ja, und dann ist da noch dieses andere API, was von einem gewissen proprietären Hersteller irgendwie vorangetrieben wird. Ja, gibt es halt nur in den Closed-Source-Treibern, will man eigentlich nichts von hören, von diesem CUDA. Ist auch echt schade, dass das noch so oft benutzt wird. Ja, jetzt haben wir im Prinzip mal diskutiert, im Prinzip, okay, wie funktioniert OpenGL-Grafik unter Linux generell? Jetzt kommen wir ein bisschen mehr ins Detail. Und zwar, jetzt überlegt, dieser OpenGL-Treiber ist eine Library, die läuft also als Teil meines Applikationsprozesses im User-Space. Braucht aber Zugriff auf die Hardware. Okay, also muss da irgendwie dazwischen mein Kerneltreiber liegen, der den Zugriff auf die Hardware regelt. Und das bitteschön nicht nur von meiner einen Applikation aus, sondern der auch sich darum kümmert, dass mehrere Applikationen parallel, wenn ich da mehrere Applikationen gerade laufen habe, sich irgendwie absprechen und nicht sich in die Quere kommen. Gut, bei den proprietären Treibern ist das einfach, die haben da irgendwie magischen Feenstaub da, die machen das irgendwie. Bei Open Source gibt es da ein Framework dafür, was sich durchgesetzt hat, nämlich die Direct Rendering Infrastructure. Die besteht aus einer User Space Library, die halt von Mesa konkret benutzt wird, und ein Kernel-Modul. Und da kommt dann dieser böse Begriff DRM, der nicht etwa, Gott sei Dank nicht Digital Restriction Management heißt in diesem Zusammenhang, sondern das ist der Direct Rendering Manager. Das ist dann wirklich der hardware-spezifische Treiber, der sich darum kümmert, halt Zugriff auf die Grafik-Hardware zu geben. Und auf den kriegt man Zugriff über direkten Device, Dev, DAI, Card 0 bis N. Es gibt mehrere Versionen von DRI. Die erste, müssen wir nicht drüber reden, die war ja sehr früh und das war so der erste Ansatz, war nicht besonders effizient. Was man heutzutage eigentlich benutzt, ist der i2 von 2007. Das ist, wie gesagt, jetzt gerade aktuell, macht keine weiteren Probleme. Aber so ein paar Detailverbesserungen hätte man schon gerne und die werden dann in der i3 einfließen. Das ist gerade so in der Entwicklung. Könnte sein, dass dieses Jahr fertig wird, weiß man jetzt noch nicht so richtig. Das meiste, was ich jetzt hier erwähne, bezieht sich auf der i2. An einigen Stellen gehe ich aber auch nochmal auf der i3 ein, was da in Zukunft kommen wird. Ich bin schon auf dieser Folie. Eine Sache bei DRI haben wir gesagt, okay, das kümmert sich darum, dass die Hardware verwaltet wird oder dass Zugriff auf die Hardware gegeben wird. Naja, stimmt nicht ganz so. Es gibt nämlich noch immer einen User-Space-Prozess, der das Ganze eigentlich noch so ein bisschen mitmanagt, nämlich den DRM-Master. Das ist ein Prozess, der typischerweise als Root läuft. Das ist meistens der X-Server und der hat eigentlich alleinigen Zugriff auf die GPU, kann allerdings, wenn er nett und freundlich ist, an andere Prozesse mal kurz diesen Zugriff delegieren. Und das ist im Prinzip das, was passiert, wenn ich OpenGL unter X heutzutage benutze. Der X-Server sagt dann, okay, alles klar, gut, hier, du darfst mal kurz rendern. Ist natürlich insofern schade, weil wir haben ja gerade gesagt, okay, es gibt auch Compute-Anwendungen, nicht nur 3D-Grafik. Und eigentlich, was brauche ich denn da einen X-Server dafür? Nur weil ich gerade mal irgendwie eine größere FFT berechnen oder irgendeine mathematische, wissenschaftliche Berechnung machen will, eigentlich Käse. Was man eigentlich möchte, ist, das, was in DRI 3 auch existieren wird, die nennen das Render Nodes, wo ich im Prinzip ohne ein DRM-Master drauf zugreifen kann, um einfach nur ein bisschen zu rechnen, wo ich einfach nur die GPU als eine Art großen Coprozessor benutzen kann, ohne Grafik auszugeben. Und deswegen wird man das in DRI 3 einführen. Ja, was DAI natürlich auch leistet, ist Speicherverwaltung. Klar, die Applikation, die will ja irgendwelche Texturen und dergleichen irgendwie im Speicher von der Grafikkarte ablegen. Und dafür gibt es ein API, das heißt GEM, Graphics Execution Manager. Den meisten Treibern wird allerdings subtil eine andere Implementation dahinter benutzt. Das API von GEM kommt noch zum Einsatz, aber die Implementation ist die von TTM, Translation Table Manager. Ein wichtiges Feature diesbezüglich ist nicht nur einfach den Speicher zu verwalten, sondern auch es zu ermöglichen, dass ein anderer Prozess Speicher von dem einen Prozess benutzen kann. Dazu kommen wir gleich ganz intensiv beim Thema Compositing. Aber so viel sei gesagt, es ist halt erforderlich, dass halt die Applikation, eine Applikation rendert irgendwas in den Speicher rein irgendwo und eine andere möchte das eventuell wieder benutzen, lesenderweise, um irgendwie auf dem Desktop was zu zeichnen. Also muss man irgendwie über Prozessgrenzen hinweg diese Buffer austauschen können. Dafür gab es, also traditionell, was jetzt heute noch benutzt wird, ist unter GEM dieser F-Link-Mechanismus. Das ist im Prinzip, da hat jeder Buffer eine globale numerische ID, 32-bittig. Das ist ein bisschen schwierig, die wird einfach hochgezählt, die kann man leicht erraten. Deswegen ist es ein bisschen ein Sicherheitsproblem. Ich kann einfach anderen Applikationen die Buffer klauen und auslesen. Etwas besseres API, was es jetzt seit einer Weile gibt, ist DMA-Buff. Da kriegen die Buffer sogenannte File-Deskriptoren. Als wär das ein offenes File, so wird dieser Buffer betrachtet. Und bei File-Deskriptoren gibt es in Unix schon immer einen sicheren Weg, die Dinger über Unix-Domain-Sockets von einem Prozess in den anderen zu übertragen. Und damit kommen dann auch die Buffer rüber. Ja, Kernel-Mode-Setting, das ist diese komische KMS. Was hat es damit auf sich? Erstmal ein kleiner Rückblick. Was ich ja anfangs erwähnt habe, ist, wenn ich den X-Server starte, dann übernimmt er die Grafik-Hardware und gibt es am Ende wieder zurück. Und das führt dazu, dass insgesamt, wenn ich jetzt mal überlege, so ein Rechner bootet, es wird dreimal die Grafik initialisiert. Erst einmal vom BIOS, damit die Bootmeldungen ausgegeben werden können. Dann der Frame-Buffer-Treiber, der dann hier seine Linux-Kernel-Bootmeldungen ausgibt. Und dann nochmal der X-Server. Das heißt, jedes Mal wird dann kurz die Hardware vollständig initialisiert. Das gibt geflackert, elendes, wenn ich zwischen den Terminals oder den X-Server und Terminals wechsle. Und ich habe natürlich auch doppelte Treiberhaltung. Ne? Eigentlich will man das gar nicht. Was man eigentlich will, ist ein Treiber im Kernel, der sowohl von dem Framebuffer-Treiber als auch vom X-Server benutzt wird. Das hat man gemacht. Man hat halt dieses Kernel-Mode-Setting definiert und implementiert. Das ist im Prinzip ein Subsystem von dem DRI, weil das war eh schon mal da. Und es ist halt ein bisschen flexibler auch, also beim Framebuffer-Device, da war es so, es gibt einen Framebuffer und es gibt einen Ausgang und das hängt untrennbar miteinander zusammen. Aber heutige Grafikkarten, die haben ja mehrere Display-Ausgänge, die können vielleicht auch Overlays irgendwie einblenden und die haben halt bei KMS ein ziemlich elaboriertes Konzept mit Framebuffern, CRTCs, Encodern und Konnektoren geschaffen, was im Prinzip diese ganzen Möglichkeiten abbildet, die da heutzutage existieren. mit diesem KMS sind dann auch so Sachen möglich, wie dass ich, klingt verrückt, hardwareunabhängige Hardware-Treiber schreiben kann. Und zwar, wenn ich jetzt überlege, wir haben ja gesagt, X11DDEX ist der hardwareabhängige Treiber, aber im Prinzip kann ich mir aus KMS und Glamour einen Treiber zusammenbauen, der wirklich gar nicht mehr direkt mit der Hardware sich unterhält, sondern das alles über die Standard-Interfaces, nämlich KMS, DAI und so weiter, erledigt. Und da, ich denke, in die Richtung wird es dann auch irgendwann gehen. Weiterer Trend ist, dass man die Kernel-Frame-Buffer-Konsole irgendwann ablöst durch eine User-Space-Implementierung, konkret KMS-Con. Liegt daran, dass die Kernel-Konsole halt, die kann keinen richtigen Unicode-Support, die sieht auch nicht schön aus, ne? Einige Leute wollen unbedingt Anti-Aliasing haben, verstehe ich persönlich nicht, aber na gut. Und das sind halt alles Features, die diese KMS-Con leisten kann. Ja, ein kleines Thema noch, Compositing. Klassischerweise, wenn ich jetzt in X11 mich aufhalte und ich würde in klassischem X11 ein Fenster verschieben, ne? Ich würde dieses grüne Fenster leicht nach rechts oben schieben, habe ich hier in dem Fenster darunter einen Bereich aufgedeckt, der vorher nicht sichtbar war. Da aber im klassischen X11 halt dieser Bereich nicht gepuffert war, sorgte das dafür, dass diese Applikation aufgefordert wurde, den Teil des Bildes neu zu zeichnen. Was natürlich auch wieder Rechenleistung und so weiter kostete. Nicht so schön. Es gibt auch eine Alternative dazu, nämlich sogenannte Redirection. Da ist die Idee, dass die Fenster, die man eigentlich auf dem Desktop hat, gar nicht wirklich auf den Desktop gezeichnet werden, wenn sie zeichnen, sondern erstmal nur offscreen, unsichtbar, in einen nicht sichtbaren Bereich des Grafikbuffers, des Grafikrams, in sogenannte Pixmaps. Und na gut, wenn ich das jetzt erstmal so weitermachen würde, das Input-Handling wird weiterhin so gemacht, als wären die Fenster dort. Soweit gesehen wäre es dann so, naja, ich könnte zwar mit den Festern interagieren, ich sehe aber nicht, was ich tue. Ich habe einen leeren schwarzen Bildschirm und kann damit zwar irgendwie, wenn ich auf den Knopf drücke, würde was passieren, ich weiß noch nicht was. Dafür gibt es dann den Compositor. Das ist einfach nur auch nur ein X-Client, der sich darum kümmert, vom X-Server diese Offscreen-Pixmaps zu nehmen und dann auf dem Bildschirm zu zeichnen. Und zwar idealerweise natürlich an genau der Stelle, wo der X-Server auch denkt, dass die Fenster sind. Das macht er, indem es halt ein Fenster gibt, das keine Redirection hat, nämlich das Compositor Root Window. Das ist dann wirklich sichtbar. Und da zeichnet der Compositor rein. Da der Compositor ja, wie gesagt, genau wissen muss, wo die Fenster sich aufhalten, damit er die auch an die richtige Stelle zeichnen kann, ist es meistens so, dass der Compositor in Personalunion mit dem Window Manager implementiert ist. Ja, richtig schön wird dieses Compositing eigentlich erst, wenn man OpenGL benutzen kann, weil dann gehen dann halt so Effekte wie, dass der Desktop auf Würfeln angeordnet ist, dass die Fenster wabern beim Verschieben, hat man ja alles schon mal gesehen. Eigentlich ist das nur mit OpenGL möglich, aber es gibt ein Problem dabei. Der X-Server, der zeichnet ja, wie wir gesagt haben, sogenannte Pixmaps. Das ist aber ein Konzept, was OpenGL gar nicht kennt. Das kennt nur Textur, davon kann ich lesen, und Framebuffer, dahin kann ich schreiben, vereinfacht gesagt. Ich muss das also irgendwie miteinander bekannt machen. Das geht insofern, dass es eine Extension gibt, GLX Ext Texture von Pixmap, die halt genau das tut. Die nimmt eine X11-Pixmap und bindet die auf geeignete Art und Weise, entweder durch Kopieren oder indem man halt direkt auf den Speicher referenziert, das ist dann implementationsabhängig, als OpenGL-Textur an. Okay, gelöst. Anderes Problem ist aber, was ist denn, wenn die andere Applikation selbst OpenGL benutzt, um zu zeichnen? Da haben wir gesagt, bei Direct Rendering ist es ja so, dass die Applikation selbst die OpenGL-Library benutzt, die hat selbst ihren Buffer, in den sie reinzeichnet, irgendwie im Besitz und da komme ich von einem anderen Prozess nicht ran. Muss ich mir also Gedanken machen. Gut, das ist heutzutage relativ easy. Heutzutage, habe ich ja gesagt, es gibt DAI und Buffer-Sharing. Da kann also die Anwendung, wenn die hier ihren Buffer gezeichnet hat, kann der Compositor mit diesem F-Link oder dem Abrufmechanismus rankommen und kann das anzeigen. Schön. Einziges Problem, das setzt DAI 2 voraus und das gibt es erst seit 2007. 3D-Desktops gibt es aber schon seit 2006. Also hat man kreative Lösungen gefunden, um das Ganze trotzdem möglich zu machen. Eine davon ist XGL. XGL ist ein X-Server, der, also so eine Art virtueller X-Server kann man sagen, der selber alle seine Zeichenoperationen mit OpenGL erledigt. Man hat dafür eine Library geschaffen, das ist eigentlich so ein Vorläufer von Glamour, heißt Glitz. Damit werden klassische OpenGL-Applikationen gezeichnet, und zwar klassische X-Applikationen gezeichnet, und zwar mit Hilfe von OpenGL. Echte OpenGL-Applikationen hingegen wurden einfach auf Indirect Rendering gezwungen. Und XGL hat sich darum gekümmert, dass die Anwendung, die hier OpenGL benutzen will, dass sie in einen Buffer zeichnet, der XGL gehört und den XGL somit dem Compositor auch bekannt machen kann. Und damit dann wirklich auf dem Bildschirm was zu sehen ist, ist dann letzten Endes die Anzeige von diesem Compositor, was der dann gerendert hat, das ist dann dadurch dargestellt worden, dass ein echter X-Server noch ein zweiter X-Server quasi läuft, auf dem dann wirklich der echte OpenGL-Treiber und die echte Grafik dargestellt wird. Ziemlich kompliziertes System. Eine andere Gruppe von Entwicklern hat das ungefähr zur selben Zeit etwas eleganter gelöst. Die haben einfach gesagt, na gut, wir brauchen diesen Umweg mit diesem Indirect Rendering, damit der X-Server Zugriff auf diese Buffer da hat. Aber naja, wie wäre es, wenn wir einfach mal die Limitierung abschaffen, dass man bei Indirect Rendering keine Hardwarebeschleunigung hat. Wir machen einfach Accelerated Indirect GLX. Der Rest funktioniert wie gehabt. Ne? Die Anwendung dazu gezwungen, über OpenGL halt im X-Server zu zeichnen. Und der Compositor genauso. Und damit ist im X-Server auch selbst die Anzeige möglich. Ist ein bisschen eleganter, aber wie gesagt, heutzutage alles kalter Kaffee, weil heutzutage gibt es DRI und damit geht das halt einfach so. Ja, jetzt mal ein bisschen praxisnäher. Wie sieht denn das heutzutage auf einem typischen PC aus? Was für Treiber gibt es da? Oder wie sieht so ein typischer Treiber-Stack aus? Na, Problem ist, man kann das gar nicht so genau sagen, weil erstens mal heißen die Treiber so ein bisschen unterschiedlich. Auf jeder Ebene heißen die so subtil anders. Man kann auch so ein bisschen Mix und Match machen teilweise, dass man verschiedene Kombinationen sich auswählen kann. Deswegen jetzt mal nur so die gebräuchlichsten. Wenn ich jetzt exotische Grafikhardware habe, die noch oder generell nicht unterstützt wird, dann ist es halt so, na, da muss ich halt diesen Framebuffer-Treiber über das VESA-BIOS benutzen, weil das ist wenigstens standardisiert. OpenGL kann ich dann nur über Software machen. Ja, da früher gab es da, wie gesagt, VESA hatte anfangs so einen Software-Renderer, der ist aber echt grottenlangsam, den kann man für gar nichts gebrauchen. Heutzutage gibt es ein Gallium 3D LLVM-Pipe. Das benutzt LLVM, um Maschinencode für die CPU zu erzeugen, um zu zeichnen. Das ist natürlich eine ganze Ecke schneller, immer noch weit abgeschlagen, also weit entfernt von echter Hardwarebeschleunigung, aber so, dass man es halbwegs ertragen kann, wenn damit mal ein Desktop gezeichnet wird. Ja, auf konkreter Hardware sieht das so aus, wenn ich jetzt einen Intel-Chipsatz habe oder Prozessorgrafik, je nachdem, dann, ja, das ist ganz einfach, da gibt es für Linux einfach nur, da gibt es nur Open-Source-Treiber, die von Intel selbst entwickelt werden oder gefüttert werden. Die sind ein bisschen altmodisch, die benutzen noch kein Gallium 3D, während alle anderen auf Gallium 3D gegangen sind. Das sind also noch klassische MESA-Treiber. Anders sieht es aus bei den Treibern für die Chips von AMD und Nvidia. Da gibt es generell zwei Möglichkeiten. Für beide Hersteller gibt es jeweils proprietäre Treiber, nämlich bei AMD diesen FPGA-LRX und bei Nvidia den Nvidia-Treiber. Aber das ist halt, wie ich schon sagte, nur so ein proprietärer Treiber, will man vielleicht nicht unbedingt haben auf seinem System. Das sieht es dann so aus, dass man, ja, ich sag mal, mit AMD besser beraten ist heutzutage. Weil bei AMD ist es so, die sind relativ freizügig, was die Dokumentation der Hardware angeht. Es gibt deswegen relativ guten Support in Open-Source-Treibern schon, die teilweise von der Performance her schon recht nah an den kommerziellen Treiber rankommen. Und da gibt es konkret diesen Radeon-Treiber, der sich halt wirklich eigentlich um praktisch alle aktuellen Radeon-Grafikkarten kümmert, die in den letzten 10 Jahren hergestellt wurden. Bei Nvidia ist es so, da muss man Reverse Engineering betreiben. Da gibt es den Nouveau-Treiber, der ja auch funktioniert, aber bei weitem nicht so schnell, weil da einige wichtige Funktionen fehlen. Es gibt noch einen ganz alten Treiber, den man vielleicht auch mal noch gehört hat, NV. Kann man vergessen, das war damals so um die Jahrtausendwende rum, war das ein ganz alter Open-Source 2D-Treiber von Nvidia selber geschrieben und ganz furchtbar dokumentiert und spielt keine Rolle mehr heute. Die Tabelle hier, nur mal so als Teaser, ich empfehle die sich vielleicht mal anzugucken, wenn man sich die Folien runtergeladen hat. Ich werde jetzt da nicht im Einzelnen drauf eingehen, weil das würde den Zeitraum dann deutlich sprengen. Aber die listet halt mal wirklich auf, wie so die typischen Stacks aussehen, die man sich vorstellen kann. Ja, auf Desktop haben wir gerade gesagt, okay, da gibt es eigentlich nur 3 Hersteller, alles schön und da gibt es etablierte Lösungen für, wie man die dann unter Linux zum Spielen kriegt. Bei Embedded Hardware ist es leider nicht ganz so einfach. Da ist es halt so, dass die Hersteller von den GPUs, von den SoCs, in denen die GPUs drin stecken und von den Geräten, die diese SoCs dann wiederum benutzen, eigentlich keine Dokumentation gibt und wenn überhaupt, dann nur Closed-Source-Treiber. Die sind meistens richtig schlecht. Also OpenGL-Treiber sind generell ein Minenfeld, das ist wenn man ein bisschen OpenGL mal programmiert hat, das ist furchtbar. Es ist halt auch noch, es kommt noch so weit, dass diese Kerneltreiber, die man eigentlich immer braucht, teilweise nicht mal im Source-Code vorhanden sind. Und einige Hersteller sich das sogar dagegen sperren, den Binärcode von diesen Treibern weiter zu verbreiten. Qualcomm ist so ein Beispiel. Eine Ausnahme gibt es seit einigen Wochen. Da hat Broadcom von dem Video Core 4, der zum Beispiel im Raspberry Pi zum Einsatz kommt, Dokumentation und Treiber als Open Source veröffentlicht. Allerdings, was das dann nun taugt, wie viel man damit anfangen kann, das wird sich erst noch zeigen. Also die Dokumentation ist relativ umfassend, aber nicht vollständig. Mal gucken. Ansonsten gibt es mittels Reverse Engineering so ein paar Ansätze für Treiber. Am weitesten ist der für den Qualcomm Adreno. Da ist direkt schon in Mesa eingeflossen. Diesen FreeDeno-Treiber kann man echt einfach benutzen, wenn man entsprechende Hardware hat. Dann gibt es ja Reverse Engineering für den ARM Mali, für Vivante GPUs und für Nvidia Tegra mit sinkendem Reifegrad. Gar nichts bekannt ist über die Imagination Technologies Power VR. Da gibt es einfach nichts. Also das ist wirklich einfach nur Schrott. Ja, okay. Bisher haben wir uns dann nur mit X11 beschäftigt und was da alles so eine Rolle spielt. Es gibt natürlich auch andere Systeme. Ne? Es muss ja nicht immer nur X11 sein. Ein Beispiel dafür, das älteste Beispiel dafür eigentlich, ist DirectFB. Das ist damals entwickelt worden, 1997 ging das los, von einer deutschen Firma, die Set-Top-Boxen bauen wollte und da irgendwie ein Grafiksystem suchte, was deutlich schlanker ist als X und ressourcenschonender, weil damals waren die Prozessoren echt einfach nicht schnell genug für solchen Spaß. Und da haben die diese DirectFB gebaut, das setzt auf dem Framebuffer-Device auf, benutzt allerdings noch ein paar Hardware-Treiber für irgendwelche speziellen Beschleuniger. Und das ist eigentlich ein relativ reiches Ökosystem. Es gibt einen eigenen Fenstermanager, man hat verschiedene Toolkits wie GTK und Qt portiert. Man kann sogar X-Applikationen laufen lassen, weil die dann speziellen X-Server haben, der die Fenster dann letzten Endes per DirectFB anzeigt. Aber dennoch, also auf dem Desktop hat es einfach keine Relevanz. Hat es auch nie gehabt, wird es auch wahrscheinlich nie kriegen. Was dann eher interessant ist, und wo wahrscheinlich, ich würde mal sagen, bestimmt die Hälfte der Leute hier damit rumläuft, ist Android. Kennt man ja, ne? Smartphones, Tablets etc. Basiert auch auf Linux, aber eigentlich benutzt Google da von Linux eigentlich nur den Kernel. Alles, was darüber ist, wurde im Prinzip ganz konsequent, wurden alle Komponenten, die GNU General Public License sind, entfernt und durch eigene ersetzt. Aus Lizenzgründen, weniger aus technischen, aber aus Lizenzgründen. Die haben eine eigene C-Bibliothek, die heißt Bionic, die haben einen eigenen Mechanismus, um prozessübergreifend zu kommunizieren. Die benutzen dann nicht Unix-Domain-Sockets, die man einfach benutzen könnte, sondern die benutzen dann den Binder. Grafisch hingegen ist es relativ normal, da benutzen sie OpenGL IS. Klar, IS, weil das sind halt Mobilgeräte und EGL. DAI geht halt nicht, weil die Treiber alle proprietär sind und sich in dieses DAI-Ökosystem nicht einfügen. Und ansonsten findet man relativ viele Parallelen zu dem, wie es auf einem normalen Linux-System, Desktop-Linux-System läuft. Es gibt den sogenannten Hardware Composer. Diese Library erfüllt so ähnliche Aufgaben wie das KMS auf einem Desktop. Es gibt Gralloc. Das ist im Prinzip sowas, macht sowas wie GEM, das macht die Grafikspeicherverwaltung. Inzwischen ist das mit Hardware Composer sogar integriert in neueren Android-Versionen. Und ja, Compositor und quasi das Äquivalent zum X-Server, der Display-Server, sind in diesem Surface-Flinger vereinigt. Also, aber eigentlich, also von den Konzepten her ist es alles relativ ähnlich, wie man es halt vom Desktop kennt, nur anders. Ja, auch so ein Fall von ähnlich, nur anders ist Wayland. Das ist so momentan so das, was man, wenn man eigentlich sagt, okay, irgendwann wird X mal abgelöst, dann hat man eigentlich am ehesten Wayland im Kopf. Das ist einfach daraus entstanden, dass man gesagt hat, na, X ist ein relativ dicker Moloch, das will man eigentlich gar nicht mehr unbedingt haben heutzutage. Wir wollen irgendwas Schlankes haben. Deswegen hat man dieses Wayland-Protokoll definiert, auch wieder ein Protokoll, ne? Ähnlich wie X11, nur mit dem Unterschied, dass es nicht netzwerktransparent ist. Das geht nur über Unix-Domain-Sockets lokal, nicht über Netzwerk. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Nachteil, je nachdem, wie man das persönlich bewertet. Da ist die Idee, dass man im Prinzip diesen ganzen Wahnsinn-Stack abkürzt und man benutzt einfach zum Zeichnen DAI, also OpenGL und EGL ganz konkret. Man benutzt man braucht heutzutage unter Linux eigentlich auch gar keine Treiber mehr für Eingabegeräte, weil es nämlich im Kernel schon ein Framework dafür gibt, EVDEV. Der X-Server benutzt das heutzutage eigentlich auch nur noch. Es kommt eigentlich typischerweise in dem X-Server nur noch einen einzigen Treiber für die Eingabegeräte. Früher waren das eigene für Tastatur, für Maus, für alles. Heutzutage EVDEV und die Sache ist gegessen. Und genau das findet sich auch in Wayland wieder. Eine weitere Besonderheit ist der, dass der Display-Server keine Applikation ist. Es ist keine Anwendung, es ist eigentlich eine Library. Und die wird einfach vom Compositor dazu gelinkt und damit wird der Compositor zum Display-Server selbst. Die Referenzimplementierung dafür ist Weston. Und ja, genau. Und eine weitere Besonderheit ist, dieses Wayland-Protokoll dient auch nur zur Abstimmung zwischen Compositor und Anwendung. Zeichnen passiert ausschließlich in der Anwendung selbst. Also nicht so wie bei X, wo man dann sagen kann, hier, lieber X-Server, mach mir doch bitte mal ein Rechteck hier hin. Ist nicht. Das macht die Anwendung bitte schön selber. Und zwar mit OpenGL oder mit der CPU, wie sie will. Genau. Dennoch, also ja, okay, das soll X11 ablösen, ist natürlich Wunschdenken. Das wird natürlich nicht so schnell passieren. Man muss irgendwie noch eine Möglichkeit haben, X-Anwendungen auch unter Wayland auszuführen. Und die gibt es, und zwar mit X-Wayland. Das ist eigentlich ist es ein X-Server, modifizierter Server, rootless. Das bedeutet, dass er das Root-Window gar nicht implementiert, sondern die einzelnen Fenster im Prinzip zur Verfügung stellt. Und die zeichnet er als, und die werden als Wayland-Clients sozusagen angeboten. Man benötigt weiterhin den hardware-spezifischen DTX-Treiber für die ganzen Beschleunigungsfunktionen. Allerdings gibt es da auch generische Treiber, die dann halt diese Clamor-Bibliothek benutzen. Das könnte also irgendwann kommen. Eine weitere Besonderheit von Wayland ist, dass man dadurch, dass man halt auf Embedded-System, man findet eigentlich für jeden beschissenen Chip heutzutage einen Android-Treiber, aber halt nicht unbedingt einen schönen DRI-Treiber, den man da Wayland unterschneiden kann. Also hat die Firma Jolla aus Finnland die Libhybris geschrieben. Die dient quasi als Vermittler zwischen der GNU-libc-Welt von meinem Desktop-Linux und der Bionic-Welt, in der dieser Android-Grafiktreiber arbeitet. Und konkret kann ich damit halt wirklich die OpenGL-Bibliothek vom Android-Treiber benutzen in meiner normalen Desktop-Umgebung. Ja, und dann war da noch Mir. Mir ist ja, heißt ja Frieden, aber genau den hat Canonical nicht gestiftet, als sie dieses Ding definiert haben. Das ist halt Canonicals Variante eines neueren Display-Systems. Die wollten es ursprünglich in 14.04 schon einbauen. Wird nicht passieren, Gott sei Dank, sage ich mal. Wird erst in 14.10 kommen. Konzeptionell, vom ganzen Aufbau her, ist es im Prinzip genau wie Wayland, mit ganz kleinen Unterschieden, nur dass die Implementation eine ganz andere ist und es halt einfach nur anders, um des Anderssein-Willens irgendwie ist. Man benutzt weitere Teile von Android, das Eingabesubsystem hat man von Android noch übernommen und man hat auch ein bisschen mehr Fokus drauf gelegt, wie die Applikationen untereinander kommunizieren können, um zum Beispiel die Zwischenablage oder sowas zu realisieren. Aber letztendlich, wie gesagt, es ist sehr ähnlich, sogar deren Variante, X-Applikation einzubinden, X-Mir, ist praktisch ein Port von X-Wayland auf Mir. Und auch die benutzen die Libhybris, um die Android-Grafiktreiber zu benutzen. Ja, wie ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, es gibt da so ein bisschen Widerstand in der Community, weil man einfach nicht versteht, warum die einen eigenen Weg da beschreiten. Also als die angefangen haben mit mir, gab es wirklich tatsächlich so ein bisschen berechtigte Kritik an Wayland, so, weil da einige Subsysteme noch nicht so richtig ausdefiniert waren. Aber anstatt das halt zu lösen, indem man sich mit Wayland hinsetzt und sagt, okay, wir machen das jetzt besser, hat man einfach was ganz anderes geschrieben. Und es ist nicht so richtig klar, warum. So, jetzt kommen wir noch zu zwei kleinen Randthemen, die aber auch eine relativ wichtige Rolle spielen, nämlich Videobeschleunigung. Heutige Hardware, da möchte man ja auch mal ein bisschen Videos schauen. Es ging los, im Prinzip der erste Ansatz zur Videobeschleunigung war XV. Das ist eine X-Extension, die eigentlich nur dazu dient, die Anzeige zu beschleunigen. Gerade konkret das Hochskalieren. Wenn ich jetzt so ein Video habe, damals vielleicht VGA-Auflösung, und habe an meinem Monitor ein XGA, dann muss ich das irgendwie hochskalieren. Das ist eine Sache, mit der sich so eine CPU extrem schwer tut, was die Hardware aber kann. Und deswegen kann man zum Beispiel mit Overlays, wo das direkt in die Bildschirmausgabe eingeblendet wird, oder mit Textured Video, wo die 3D-Hardware sich darum kümmert, das quasi hochzuzoomen, erledigen. Ganz klassisch, benutzt man heutzutage immer noch. Was man heutzutage nicht mehr benutzt, ist XVMC. Das war eine etwas neuere Extension, die einige Aspekte des Videostandards MPEG-2 beschleunigt. Nur einige wenige Aspekte. Hat inzwischen deswegen keine Relevanz mehr, weil MPEG-2 ist ja schon eigentlich völlig aus der Mode gekommen. Heutzutage will man H.264 Und es wurde nie erweitert, diese Spezifikation. Und generell gab es auch nur wenige Treiber, die das überhaupt umgesetzt haben. Was man stattdessen heutzutage hat, ist, dass die GPUs eigentlich alle vollständige Hardware-Decoder für bestimmte Videostandards enthalten. Es ist direkt eigenes Silizium auf dem Grafikchip mit drauf, was sich um nichts anderes kümmert, als Videos zu dekodieren. Und das will man natürlich, und das kann man auch, unter Unix benutzen. Da gibt es aber leider, das ist der kleine Pferdefuß, mehrere APIs dafür, die miteinander konkurrieren. Da gibt es zum einen von NVIDIA, in deren Closed-Source-Treibern VDPAU, Video Decode and Presentation API for Unix. Da gibt es von AMD, in deren Closed-Source-Treibern XVBA, XV Bitstream Acceleration. Ja, und last but not least hat Intel für seine Open-Source-Treiber das VAAPI, das Video Acceleration API, definiert. Und weil es das immer noch nicht reicht, gibt es natürlich auch noch einen Standard dafür, also einen richtigen Standard, so offiziell und von der Industrie, nämlich OpenMax, was im Embedded-Bereich, also wieder zum Beispiel auf Mobiltelefonen etc., auch benutzt wird. Es ist halt alles so, im Prinzip müsste man, je nachdem, was man für Hardware hat, vier verschiedene Backends in seinem Videoplayer haben. Gott sei Dank ist das allerdings, löst sich das gerade ein bisschen so auf. Es gibt von dieser VAAPI-Wrapper, die dann halt das Ganze auf XVBA oder VDPAU umsetzen. Und Gallium 3D hat State-Tracker für VDPAU und OpenMax, mit dem man dann wiederum mit AMD-Open-Source-Treibern und NVIDIA-Open-Source-Treibern Video darstellen kann. Also immer noch nicht schön, aber es tut sich wenigstens was. Und das letzte Kapitel für heute ist Hybrid-Grafik. Ja, was ist das? Und zwar, wenn man jetzt heutzutage ein Notebook kauft, ein etwas besseres, dann hat man in der Regel da nicht eine GPU drin, sondern derer zwei. Zum einen die Prozessorgrafik, das ist halt in dem Intel-Prozessor oder AMD-Prozessor sind ja relativ leistungsfähige GPUs heutzutage schon drin, die zwar immer noch langsam sind, aber dafür relativ energiesparend. Zum anderen, wenn man so eine dedizierte GPU hat, also ein richtiger Chip von AMD oder NVIDIA, der hat natürlich deutlich mehr Bums, braucht aber auch echt viel Strom. Auch wenn er gerade nicht irgendwie gerade arbeitet, braucht er trotzdem noch Leerlaufstrom. Deswegen möchte man den möglichst ganz abschalten. Eine Möglichkeit dazu, unter Linux das zu tun, die ganz alte ist VGA Switcheroo. Das ist so ein bisschen ein Haufen Skripte und Tools, um wirklich eine GPU abzuschalten, um die wirklich vom Strom sozusagen zu trennen. Das hat allerdings zur Folge, wenn ich das machen will im laufenden Betrieb, dann muss ich erstmal meinen X-Server beenden und umschalten und neu starten, weil da wird dann plötzlich eine ganz andere Hardware drunter liegen. Kann ich nicht im laufenden Betrieb machen. Und generell funktioniert es auch nur auf solchen Notebooks, wo beide Chips, der integrierte und der externe, dieselben Videoausgänge bedienen können. Da muss also irgendwie noch eine Hardware dazwischen sein, die dafür sorgt, dass, egal ob das Signal jetzt mal von links oder von rechts kommt, es immer auf dem Bildschirm landet. Diese Systeme sind allerdings langsam rar. Was spart man sich einfach? Die Hardwarehersteller sagen, wozu? Es geht ja unter Windows auch ohne und alles andere interessiert uns eh nicht. Deswegen muss man sich andere Varianten überlegen. Die proprietären Treiber von den beiden großen Herstellern, die haben da inzwischen einen eigenen Umschalter entwickelt, die auch mit diesem MUXLESS-System funktionieren. Das ist allerdings eigentlich Schummelei. Da geht zwar das Umschalten auch im laufenden Betrieb, nicht im laufenden Betrieb, es geht auch mit dem X-Server Neustart, aber man spart damit überhaupt keine Energie, weil die sorgen im Prinzip nur dafür, dass zusätzlich zu der dedizierten GPU auch die integrierte läuft und das Bild von der dedizierten immer in die integrierte zurückkopiert wird, jedes Mal, 60 Mal in der Sekunde, und dann angezeigt zu werden. Also Energiesparen ist damit nicht. Also man hat dann die Wahl zwischen sehr energiesparend, weil nur die integrierte GPU aktiv, oder sehr stromfressend, weil beide aktiv sind. Um jetzt richtige Hybrid-Grafik zu machen, so nach dem Motto, okay, wenn ich jetzt eine 3D-Applikation starte, dann soll es bitte schnell werden, das gibt es mit dem sogenannten Bumblebee-Projekt. Das funktioniert allerdings nur für die Hybrid-Systeme von NVIDIA, die NVIDIA Optimus nennt. Das funktioniert so, dass man hat zuerst nur die integrierte Grafik laufen. Und sobald man ein Programm startet mit einem speziellen Wrapper, diesen OptiRun, in dem Moment wird die dedizierte GPU aktiviert. Es wird der NVIDIA X-Server gestartet, unsichtbar, also ja, wirklich unsichtbar, sodass man eben nichts davon mitbekommt. Die Applikation wird gestartet, es wird ein Fenster erzeugt in diesem zweiten X-Server. Dort wird das eigentliche Rendering hin umgeleitet. Und wenn man fertig ist mit einem Frame, wird der einfach wieder zurückkopiert auf den Bildschirm der integrierten GPU. Auch Kopiererei, aber wenigstens wirklich nur dann, wenn ich auch wirklich meine 3D-Anwendung benutze. Und ja, wie man vielleicht schon sieht, das ist auch ein bisschen frickelig. Die ideale Lösung wäre ein Projekt namens Prime. Einige haben wahrscheinlich schon gemerkt, das sind so kleine Anspielungen auf eine gewisse Filmserie. Und Das ist zurzeit in Entwicklung. Da geht es darum, dass man im Prinzip dieses Buffer-Sharing erweitert, dass es nicht nur über Prozessgrenzen hinweg geht, sondern dass man sogar Buffer von der einen GPU mit der anderen GPU sharen kann. Dass man also wirklich, dass die hängen sowieso meistens am gleichen Bussystem irgendwie dran, über PCI Express können sie sich erreichen. Und so kann man es halt hinkriegen, dass man sagt, okay, damit kann dann zum Beispiel die eine GPU direkt in den Framebuffer von der anderen reinzeichnen. Und das wird es wirklich ermöglichen, mit OpenGL zu zeichnen und das ganz dynamisch dann auf der anderen GPU zu machen. Ja, und das war es jetzt, ich sag mal fast endlich, ne? Ja, doch. 10 Minuten haben wir gerade so noch, aber ja. Ich bedanke mich dafür, dass doch so relativ viele Leute gekommen sind zu dieser unchristlichen Zeit und Interesse am Thema hatten. Und ja, genau, die Folien gibt es zum Download. Ich sehe schon, einige fotografieren dann schon fleißig den QR-Code ab. Ich werde mal sehen, dass wir das dann nachher noch auf die Tagungswebseite kriegen. Das wird sicherlich kein Problem sein. Ja. Gibt es noch Fragen?
Okay, vielen Dank. Ja, geht. Vielen Dank, Martin. Gibt es Fragen? Wir haben Zeit vielleicht für eine oder maximal zwei Fragen. Haben wir irgendjemand, der...
Ja. Da, ja.
Hallo. Ich habe den Compositor nicht verstanden. Der Sinn war ja, dass man, wenn man einen Teil von einem Fenster aufdeckt, der vorher nicht zu sehen war, dass nicht genau. Neu gerendert werden muss. Aber ist es wirklich effizienter, jedes Fenster immer zu rendern? Oder?
Nein, also der Compositor, der sorgt dafür, wenn ich jetzt mal, ich gehe mal kurz zurück zu der Folie. Hier, genau. Im Prinzip, der Punkt ist der, normal unter X werden die Fenster direkt auf den Framebuffer durchgezeichnet. Das heißt, dieses Fenster, das hat in den Framebuffer gezeichnet, wenn ich das jetzt verschiebe, dann habe ich ja noch Reste von diesem Fenster im Framebuffer drinstehen. Also muss das Fenster darunter sich aktualisieren. Wenn ich den Compositor benutze, ist das komplette Bild von dem Fenster, auch der verdeckte Teil davon, in dieser Offscreen-Pixmap enthalten. Und der Compositor kann einfach, wenn es sich was bewegt hat, hingehen und sagen, okay, jetzt zeichne ich das Ding allerdings aus dem Buffer heraus. Ich muss also nicht die Applikation auffordern, jetzt das Ganze neu zu zeichnen, was eventuell lange dauert, weil die da viele Berechnungen machen muss oder sowas.
Ja, aber ist es effizienter, wenn ich das ganze Bild immer berechnen muss?
Ich muss nicht das ganze Bild berechnen, tatsächlich. Ein cleverer, guter Compositor würde nämlich hingehen und sagen, naja, dann aktualisiere ich nur dieses Stück des Bildes.
Nein, aber im Hintergrund, dann wird ja trotzdem alles von einem Fenster berechnet.
Nochmal, ich wiederhole die Frage nochmal. Die Frage war, oder der Kommentar war, dass im Hintergrund dann trotzdem von allen Fenstern das Ganze berechnet werden muss. Das stimmt, aber wie gesagt, man nimmt im Prinzip die fertigen vorgerenderten Buffer von den einzelnen Fenstern, die sich nur ändern, wenn die Fenster selber ihren Inhalt ändern, und zeichnet wirklich nur von dort aus. Und das ist halt eine Operation, die gerade mit so einer GPU extrem schnell geht.
Ja, mich würde interessieren, ob die Entscheidung, Weiland nicht netzwerktransparent zu machen, eher eine politische oder eine technische war und ob mir eventuell netzwerktransparent ist oder ob die dasselbe machen.
Also mir ist nichts bekannt, dass mir netzwerktransparent wäre. Also das, und ich weiß leider auch nicht, ob es eine politische Entscheidung war. Ich denke eher, ich denke eher, dass es eine technische Entscheidung ist oder so ein, ich brauch's nicht, also wieso sollte ich es tun? Wahrscheinlich eher sowas. Also ich finde es auch ein bisschen schade, aber andererseits ist es halt so, dadurch, dass das Zeichnen ja bei Wayland in komplett den Client verlagert ist, würde einem die Netzwerktransparenz auf der Protokollebene auch gar nichts nützen. Man müsste sich trotzdem darum kümmern, dass irgendwie die OpenGL-Kommandos oder die gezeichneten Bilder darüber kommen. Und das ist halt out of scope. Das hat man halt damit im Prinzip sich entledigt, dass man dieses ganze Zeichenprotokoll entfernt hat.
Okay, ich glaube, ihr habt heute noch genügend Zeit, mit Martin noch bilateral ein bisschen weiter zu diskutieren. Genau. Wir müssen leider abbrechen, weil der nächste Vortragende wartet schon. Und es geht dann in 7 Minuten ungefähr geht's weiter. Vielen Dank.